Ich würde sagen, du bist auch da wieder auf mehreren Ebenen geerdet worden. Ja.
Absolut.
Ja. Wie oft da irgendwas in der Harnröhre landet, auch im See, da muss wahrscheinlich so das
ist irgendwie.
Wir haben aber auch dreckigen Sex.
Warnung.
Alle Inhalte dieses Podcasts sind Selbsterfahrungen und wurden von uns als offiziellen Sexprofis durchgeführt.
Kinder, treibt solchen Scheiß besser nicht zu Hause. Wenn euch was dabei passiert, übernehmen wir keine Haftung, weder für Krankenhausgebühren noch für Sackratten.
Wir sind gegen jede Art von sexuellem Missbrauch.
Und außerdem niemals ohne Schutz am Schniedelwutz.
Ganz wichtig. Jones, show me what you got.
Hey, Jackson, I cannot show you what I got. Ich sehe dich ja gar nicht.
Ach so, ja, stimmt. Aber wenn du mich sehen könntest, was würdest du mir zeigen?
Warte mal kurz. Oh, ich habe so einen richtigen 10-Tage-Bart am Schwanz.
Ja, nice. Was ist bei dir ein 10-Tage-Bart?
Ein 10-Tage-Bart ist so ein, es sieht schon aus wie leicht verwüstet und ich, also wenn du jetzt nackt vor mir wärst, würde ich mich ein bisschen schämen dafür.
Boah, for real?
Ja, weil ich mag das nicht gerne, wenn ich so Stoppelhaare am Sack habe zum Beispiel. Ich habe immer Angst, dass Frauen dann so, voll der Bauarbeiter. So.
Boah, also mich persönlich stört das ja gar nicht, muss ich sagen, ne? Echt? Also ich habe 2 Regeln für Eier. Erstens, wenn Haare stoppelmäßig dran sind, liegt es daran, dass du noch nicht genug abgeknabbert hast. Zweitens, wenn es nicht gut riecht, hast du noch nicht genug geleckt.
Oh, shit.
Naja, es ist immer mein Deal so. Meine Schuld, ist immer mein Business.
Ich habe teilweise echt einen Fetisch. Ich habe manche Freundinnen schon verlangt, dass sie 10 Tage ihren Bart stehen lassen.
Ey, das verstehe ich voll. Ich habe das auch schon gehabt.
Es ist so eine leichte Dirtiness, die mich wirklich an, wenn es ein bisschen rougher ist. Voll viele Männer in der Männergruppe erzählen, dass eine ihrer dreckigen Fantasien ist, ihre Freundin an die Wand zu vögeln, wenn sie frisch vom Joggen verschwitzt heimkommt.
Oh ja.
Und da ist echt was Archaisches dran.
Ja, voll. Primal.
Primal Sex. Gibt es darüber ein Buch? Lass uns ein Buch schreiben.
Ey, über Primal Sex gibt's relativ viel, das ist nur meistens für die Fetischwelt vorbehalten.
Ja.
Ich weiß nicht, wie oft ich schon Leute bei Tinder kennengelernt habe oder sonst wo, die mir gesagt haben, ich mag's gerne auf die und die Art und Weise. Und ich gesagt habe, was du da beschreibst, nennt sich Primal. Dafür gibt's ein Wort.
Was
und
sind Beispiele dafür?
Für Primal?
Also ich lass mir gerne einen Arsch lecken, oder was ist Primal?
Naja, kommt drauf an, wie. Also Primal ist, glaube ich, so animalisch wie möglich. Also auf die ursprünglichen Triebe runtergebrochen.
Fucking
und dazu
Wolf
gehört
und so.
Fucking Wolf, ganz genau. Und dazu gehört auch so kein Deo, kein Shampoo, Schweiß, back to the roots, bam! Und keine Fremdkörper, kein Plastikspielzeug. All you got is your hands, your teeth, your nails. Und dann einfach sich festkrallen, im Moment sein, wie so 2 Löwen, die miteinander spielen. Und es sieht aus, als ob sie miteinander kämpfen und dann einfach ficken.
Bitte nur Baumstämme, so bitte nur Baumstämme ohne Rinde.
Ja, also, genau.
Hey Jackson.
Ja.
Ein geiler Einstieg für welches Thema eigentlich? Was machen wir heute?
Heute ist Orgasm dran.
Orgasm?
Orgasm.
Oh shit. Ah. Was meinst du, wie viele Orgasmen du in deinem Leben schon hattest? Echte Orgasmen.
Boah, okay. Boah, soll ich das berechnen oder schießen?
Lebensjahre geteilt durch 2, mal wie viele
Ja, pass
Wochen,
auf, im Schnitt mache ich es mir 2 bis 3 Mal am Tag selbst. Und es war mal mehr und es war auch mal weniger. Ich bin jetzt 25 Jahre alt, 365 Tage hat das Jahr. Ich bin in Mathe nicht der größte Crack und rede jetzt einfach weiter, damit niemandem auffällt, dass ich meinen Taschenrechner raushole.
Ich würde 100 mal 12 rechnen.
356 mal 2 mal 25, 17.800. Ich würde sagen 18.000 Orgasmen. Ach nee, warte mal, ich bin nicht mit 0 angefangen.
Das sind ein paar Nullen.
Aber
aber, zu viel dran, ey.
Aber ich habe mit 4 angefangen tatsächlich. Oh. Dementsprechend, ja, es ist irgendwie ist das bei mir alles immer ein bisschen anders gelaufen.
Ja, okay.
Mal 356. Gut, 15.000. I call 15.000. Was callst
15.000.
du?
15.000? Warte mal.
Das ist irgendwie Jesus krass, oder?
Okay, also ich muss ja gestehen, ich war so zwischen 12 und 28 Jahren war ich ziemlich heftig in der Porno-Welt unterwegs. Und da habe ich mir teilweise bis zu 5 bis 10 Mal am Tag selber mir einen runtergeholt. Und dementsprechend sind das so, oh Gott, nee, zu schwierige Rechnung, 20.000, immer 2.000 mehr als du. Aber weißt du, die Sache mit dem Orgasmus ist, dass ich im Laufe der Zeit, in den letzten Jahren, viele Dinge gelernt habe über den Orgasmus. Und ich bin der Meinung, dass es gibt einen Unterschied zwischen Ejakulation, also die Körperreaktion, und der wirkliche Orgasmus, der im Gehirn stattfindet.
Okay.
Und das finde ich interessant, wie viele Orgasmen du glaubst, dass du schon hattest, und wie viele wirkliche kurz vorm Epilepsieanfall eine halbe Stunde lang halb ohnmächtig im Bett liegende Orgasmen in deinem Leben du schon hattest.
Ja. Ja, I feel you. Also,
I feel you, ja.
Das ist eine Labelsache, ne? Also es nicht. Gibt ja diese Definition, diese medizinische, da wir Frauen ja nicht immer ejakulieren, ist es ja so, dass das bei uns trotzdem anders messbar ist. Das heißt, man kann rein theoretisch hier so, diese Dinger, die man im Krankenhaus so an sich dran macht, so
EKG um zu messen. Und so.
Mhm. Ja, solchen Stuff. Um zu gucken, wie das Herz reagiert, um zu gucken, wie die Atmung beschleunigt. Und da gibt es eine exponentielle Kurve. Ja. Und wenn man die hittet, dann weiß man, ein Orgasmus hat stattgefunden. Und dann gibt es einen größeren, einen kleineren und so weiter.
Ah, okay.
Und das ist gar nicht mal so einfach zu sagen, weil der Orgasmus ist für mich persönlich nicht das krasseste Gefühl, was es beim Sex gibt.
Okay.
Dieser Orgasmus. Aha. Wenn ich gefingert werde und man bringt mich zum Squirten, dann holy shit balls, I tear the walls down. Und es ist nicht diese Form von Orgasmus. Ich bin danach dann so gechillt and stuff. Und ich bin danach auch so angestrengt, weil das war jetzt voll anstrengend. Okay. Aber es ist nicht so, dass mein Herz dann rast, so wie wenn ich diesen plakativen Orgasmus habe, den man eben halt so medizinisch definiert. Das heißt, was ist alles ein Orgasmus? Das ist halt eine interessante Frage.
Ist eine interessante Frage.
Was denkst du?
Ja. Ich habe das für eine ganz eigene Theorie und ich glaube, das ist richtige Weiterbildung für Männer auch. Weil ich behaupte, dass 90% aller Männer noch nie einen echten Orgasmus erlebt haben. Ich glaube, dass die meisten Männer, und das bringt dir ja niemand in der Schule oder so bei, nicht wissen, dass sich ein Wichsen und zu ejakulieren eigentlich nur der Körperreflex ist. Also eigentlich nur der Körperreflex zur Weiter- oder zur Fortpflanzung. Und es gibt eine ganz interessante Theorie. Es gibt ein Buch über einen Sexualtherapeuten, der hieß Laszlo Németh. Das Buch heißt Hingabe und Auflösung. Und der sagt, ein Orgasmus ist eigentlich gleichzusetzen mit einem epileptischen Anfall. Und ein Orgasmus dient nicht der Fortpflanzung, sondern ein Orgasmus dient der Gehirnhygiene. Das heißt, er ist davon ausgegangen, dass sich im Laufe der Zeit in deinem Gehirn Rechenfehler wie bei einem Computer ansammeln. Und der Orgasmus dafür da ist, diese Rechenfehler, die sich im Gehirn ansammeln, auf Null zu setzen, wie ein guter LSD-Trip, beziehungsweise wie ein guter Restart. Wenn du früher beim so der alte Computer, der hatte noch dieses Loch an der Front, wo man mit einem Kugelschreiber reinstechen konnte und das ganze System für einen kurzen Moment den Strom abschaltet. Und ich bin der Meinung, dass ich das so vielleicht 10 Mal in meinem Leben erlebt habe und ich weiß, das ist eine Sache, wo, wenn der Orgasmus richtig stattgefunden hat, dann bist du für eine gewisse Zeit wie, als wärst du, auf Französisch heißt es ja Le Petit Mort, der kleine Tod, als wärst du kurz gestorben und du bist komplett eins mit der Welt und eins mit dir und es gibt keine Sorgen, es gibt keine Gedanken und du liegst einfach nur im Bett und bist so, oh, was ist das für ein geiler Scheiß. Und ich erlebe das so oft in Männergruppen, gerade gestern war wieder eine in München bei mir, dass die Leute und Männer, die sind 50 oder wie alt auch immer und die wissen nicht den Unterschied zwischen Ejakulieren und Orgasmus. Und es ist wirklich spannend, mal darüber nachzudenken, ob ich überhaupt mein ganzes Leben lang das Abspritzen an meinem Schwanz als Orgasmus verwechselt habe und eigentlich nie dazu gekommen bin, wirklich einen Orgasmus zu erleben.
Okay, was definiert dann den Orgasmus, der ohne Ejakulation stattfindet? Also wo sind die Unterschiede? Ja,
der, also ich würde behaupten, der komplette Orgasmus, also wie gesagt, Nummer eins ist wie ein epileptischer Anfall. Du verlierst die Kontrolle über deinen Körper. Ein Orgasmus ist eigentlich im Grunde genommen ein Kontrollverlust über dein System. Es findet eine Gehirnreinigung statt. Du hast jetzt Körperzuckungen, die nicht mehr unter deiner Kontrolle sind. Dein kompletter Körper entspannt sich. Also eine Theorie von Laszlo Nemeth war, dass jede Art von Anspannung in deinem Körper deinem Orgasmus entgegenwirkt. Also eigentlich kannst du, ist ein Orgasmus etwas, was sich einstellen will, indem du komplett entspannst und loslassen kannst, also auch mental loslassen kannst. Und ich glaube einfach, dass die meisten Männer das gelernt haben, dass der Orgasmus von, weißt du, dieses, ich spann an, ich habe wie so eine progressive Muskelentspannung von, ich muss meinen ganzen Körper anspannen und dann kann ich loslassen.
Ja.
Und ich glaube, dass der Orgasmus sich einstellt, indem du genau das Gegenteil tust. Kontrolle abgeben, keine Körperspannung, dich der Sache komplett hingeben und dann bist du bereit für den Ganzkörperorgasmus.
Dauert der länger? Also dauert der länger zu achieven?
Ich glaube, nein. Er hält länger an. Weil du kannst eine halbe Stunde danach im Bett liegen und du zuckst immer noch und du bist einfach wie von Watte umhüllt, komplett in Einheit mit der Welt. So würde ich es beschreiben. Ist sehr wie subjektiv.
Du kennst es ja erstmal so wahrscheinlich nur aus deiner Perspektive.
Ja.
Wenn jetzt irgendjemand da draußen hört und sagt, was will der mir hier jetzt erzählen? Jeder Orgasmus, den ich in meinem Leben bisher hatte, ist gar kein Orgasmus.
Ha.
Wie erreiche ich denn jetzt diesen besagten Orgasmus? Was muss ich tun? Also wann hat das bei dir zu diesem Orgasmus geführt? Wie oft hattest du den im Vergleich zu einer Ejakulation? Was gibst du für Tipps raus, damit man den erreichen kann?
Das ist gar nicht so ohne die Frage. Das ist vielleicht auch ein längeres Thema. Grundsätzlich, damit ein Orgasmus überhaupt stattfinden kann, muss dein Organismus auf den Orgasmus hindrängen. Das heißt, Laszlo Nemeth ist davon ausgegangen, der Orgasmus baut sich zusammen aus Erlebniskonserven. Also ein Orgasmus ist wie ein Akku, der sich zu 100% aufladen muss, damit dein Organismus sagt, okay, wir brauchen die Entladung. Wir müssen die ganzen Fehler, die in unserem Gehirn entstanden sind, aus unserem System rauskriegen. Und jetzt müsstest du dich natürlich fragen, ja, wie führe ich eigentlich ein Leben, wo mein Gehirn so viel arbeiten muss, dass so viele Fehler passieren, die durch den Orgasmus rausgeleitet werden müssen. Das heißt, wenn du sehr viel Alltag lebst, wenn du jeden Tag das Gleiche machst, dann hast du relativ wenige neue Erlebnisse und dementsprechend hast du wahrscheinlich auch weniger Bedarf daran, einen Orgasmus zu haben und deshalb stellt das sich auch nicht ein. Wenn du hingegen aber jeden Tag was Neues machst, du hast neue Erfahrungen, du lebst außerhalb der Komfortzone, du nimmst jeden Tag einen anderen Weg zur Arbeit, du gehst als Hetero-Mann in die Schwulensauna und gibst dir halt so diese Komfortzone-Challenges, dann steigt schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass dein Organismus auf den Orgasmus drängt. Also du hast mehr Lust auf Sex, du bist draußen in der Welt und nicht mehr drin in deinem Kopf und du hast mehr Lust auf die Reibung eigentlich, um es loszukriegen. Also das ist nicht wirklich etwas, was du herstellen kannst, sondern es ist ein Ergebnis von einer Lebensweise, die sich dann entladen will.
Ja.
Das heißt, du machst Dinge entgegen deiner Angst. Du, wie gesagt, als Mann gehst in die Schwulensauna, du gehst in Kuschelgruppen, keine Ahnung, du machst Selbsterfahrungsabende in allen möglichen Themen und du wirst feststellen, dass du dadurch eine ganz andere sexuelle Energie hast, die raus aus dir will.
Ja.
Und dann stellt sich's ein und dann ist das zweite Ding mit Sicherheit ein Partner oder eine Partnerin, die mit der du dich fallen lassen kannst, wo du keine Performance abliefern musst, sondern die Muskelspannung, diese Spannung, es perfekt machen zu müssen, loslassen kannst. Und dann bist du schon auf einem sehr guten Weg zum echten Orgasmus. Sagt Dr. Ja. Gabriel. Es klingt sehr offiziell. Ja, was ist deine Theorie? Was denkst du darüber?
Ich finde, das klingt nach einer interessanten Theorie.
Aha.
Und also im Endeffekt bin ich weder dagegen noch dafür, denn im Endeffekt ist es alles in meiner Welt Labeling. Das Orgasmus ist so, irgendeiner kam in irgendeinen Raum voller Menschen, hat gesagt, ab heute nennen wir das, was da passiert, Orgasmus. Mhm. Und wer das damals war und was der meinte, ob es die Ejakulation war oder ob es der Geisteszustand war, nobody knows and everyone can guess.
Ja.
Also soll jeder für sich das nehmen, was für ihn funktioniert.
Mhm.
Aber dieses jeder soll für sich nehmen, was für ihn funktioniert, ist, glaube ich, nicht nur in diesem Bereich und auf diese Theorie zurückzuführen, sondern auch auf viele andere. Zum Beispiel glaube ich, dass ein Orgasmus vortäuschen für ganz viele Frauen und für einige Männer ein Riesenthema ist.
Ja.
Und zwar noch viel größer, als wir denken, dass es das ist. Also ich mache jetzt ein Bold Statement und ich schmeiße es in den Raum. Ich sage, 85% aller Frauen täuschen regelmäßig Orgasmen vor.
Oh.
Ich schmeiße es hier so rein. Das ist, I don't give a fuck, das ist mein Podcast. So, 60% aller Frauen hatten noch nie einen Orgasmus, außer mit sich selbst. Und ich sage sowas wie 10% aller Frauen wissen nicht mal, was ein Orgasmus ist. Und das schmeiße ich nicht nur einfach so in den Raum,
aha,
einfach hier mit Prozentzahlen durch die Gegend schmeißen, sondern weil das ein Thema ist, was mich schon immer fasziniert, was mich schon immer inspiriert und wo ich einfach mit allen Frauen, mit denen, also immer in Verbindung gehe und sage, lass uns mal darüber one-on-one reden.
Warum?
Und
was glaubst du, warum? Ich meine, 85% aller Frauen täuschen Orgasmus vor. Was ist der Grund, dass die keinen Orgasmus kriegen?
Das ist, da gibt es verschiedene Wege.
Erzähl.
Ich kann dir mal einen erzählen. Ich habe eine Freundin, die hat sich als Kind in kindlicher Neugier und auch am Anfang der Pubertät nicht selbst befriedigt. Und dann ist sie irgendwann in die Schule gekommen. Und da wurde darüber gesprochen, dass die Leute es sich selbst machen. Denn wir befinden uns in einer Millennial-Generation, in der du nicht das Thema totschweigst, sondern in dem es irgendwann zum Thema kommt. Und dann hat sie sich unnormal gefühlt, weil sie es vorher noch nie ausprobiert hat. Jetzt wusste sie aber nicht, wie es geht, weil ihre kindliche Neugier hat sich durch die Stimulation und die schönen Gefühle nicht dahin geleitet, wo sie hätte hinkommen können. Und stattdessen hat sie gedacht, okay, wo suche ich mir jetzt die passende Anleitung dazu? Und hat an Pornos geguckt.
Ah.
So sagt, alles klar, dann lege ich mich jetzt hier hin und stecke mir zwei Finger in die Vagina. Ist nicht so geil.
Hm.
Und dann ist sie einfach gar nicht an diesen Punkt gekommen, herauszufinden, wie das für sie funktioniert.
Du, also es ist so eine Art körperliche Referenz und wenn du sie nicht hast, dann musst du sie irgendwie erstmal finden.
Genau, und dann irgendwann haben wir uns halt unterhalten und dann war ich so, naja, ich gehe mal schon davon aus, dass ich weiß, was ein Orgasmus ist. Und ich war so, believe me, you would know. Mhm. So, you definitely would know. And there's no way around it. Und das ist, glaube ich, also das ist jetzt ein sehr spezieller Fall, aber ich glaube, dass das häufiger passiert. Und worauf ich das zurückführe, was da letztendlich passiert ist, nicht im detaillierten Kreis, sondern im allgemeineren ist, noch bevor sich die Frau ein Bild von ihrer eigenen Lust machen konnte, als es in Ordnung war für eine Frau, Erinnerung daran, dass die Frauen erst ab den 50er Jahren ein Konto führen durften in Deutschland und dass du ein Konto haben musstest, um einen Job anzunehmen. Das heißt, Frauen waren absolut abhängig von ihren Männern, mit ihren Männern zusammenzuleben und so weiter und so fort.
Mhm.
Und ich glaube, dass Männer ihre Lust frei ausleben, ist weitaus länger anerkannt gewesen, als dass Frauen das auch tun dürfen. Dann kam aber die 50s, dann kamen zum ersten so Pop-Werbungen, da gab es Frauen, die sich in den reizvollen Kleidern mit rotem Lippenstift präsentieren durften, Strapse und so weiter wurden eingeführt.
Mhm.
Und noch bevor die Frau ihre eigene Lust wirklich erkennen konnte, und zwar nicht als Mittel zum Zweck, zur Fortpflanzung oder zur Befriedigung des eigenen Mannes, kamen die Medien und haben ein Bild dieser Lust den Frauen suggeriert. Filme, TV-Sendungen, Bücher und irgendwann später dann auch der Porno. Viele brechen das auf den Porno runter und ich sage, es ist viel mehr als das, weil ich persönlich habe meinen ersten Film, meine romantische Komödie oder sonstiges, wo zwei Menschen miteinander Sex hatten, gesehen, wo ich 8 war oder so und da waren dann zwei nackte Menschen unter einer weißen Bettdecke in einem hell belichteten Raum und dann haben sie gestöhnt und dann wurde es immer lauter und irgendwann haben sie aufgehört, also und es wurde, dann haben beide anscheinend sowas wie einen Höhepunkt erreicht, haben sich nebeneinander gelegt. Und dann war so, alles klar, so funktioniert das also.
Das ist die Schablone und die nimmst du dann als gegeben an.
So, und ich war halt 8 Jahre alt und mit 15 hatte ich meinen ersten Sex. Bis dahin findet eine ganze Menge Programmierung im Kopf statt und ich glaube, dass das halt auf ganz vielen Ebenen passiert und das nicht nur durch Porno, aber auch durch Porno und dass den Zugang, seine eigene Sexualität, unabhängig von den gesellschaftlichen Konventionen und von den Medien für sich zu entdecken, ist für ganz viele Frauen nicht also einfach, den Weg sind sie einfach nicht gegangen. Ja. Und irgendwann werden sie dann mit einem Partner konfrontiert, der aber von ihnen erwartet, dass sie jetzt wissen, was sie mögen. Und der halt wissen will, wo er sie anfassen soll. Und der hat seine eigene Schablone wieder, genau. Mhm. Und dann habe ich zum Beispiel, als ich jugendlich war, habe ich ganz oft mitbekommen, dass Frauen gesagt haben, oder dass ich mit Männern mich unterhalten habe, die gesagt haben, meine Freundin, die kommt nicht zum Orgasmus und wir haben das schon ein paar Mal ausprobiert. Und dann gehen natürlich in der Pubertät Jungs führen das alles auf ihre Minderwertigkeitskomplexe zurück. Sie sind nicht gut genug. Mhm. Und dann ist die Reaktion auch ganz oft irgendwann, nein, weißt du was, es liegt gar nicht an mir. Mhm. Und dann weißt du, wie viele Männer ich getroffen habe, die irgendwann mal ihre Freundinnen betrogen haben in monogamen, geschlossenen Beziehungen, weil sie mal mit einer Frau Sex haben wollten, die so richtig sich fallen lassen konnte, die leidenschaftlich sein konnte und so weiter und so fort. Mhm. Und im Endeffekt ist die Frage, wer war more real to himself? Weil ich sag dir eins, und das reveal ich hier, glaube ich, zum ersten Mal öffentlich für irgendjemanden, bis zu meinem 22. Lebensjahr habe ich jeden Orgasmus, den ich mit einem Partner hatte, gefaked.
Damn. Okay.
Mic drop, Bombe ist out. Und alle meine Ex-Partner jetzt so, what? Die Jackson? Never. Die war doch so ein altes, verhurtes Miststück.
Yeah.
Und ich hatte verfickt viel Spaß am Sex. Das ist absolut nicht gefaked worden. Es ist einfach nur durch diesen Reflex von Penis in Vagina und selbst wenn ich es mir dabei selbst gemacht habe, kein Orgasmus ausgelöst worden.
Yeah.
Und ich habe mich niemals so weit hingegeben, aus Angst, dieses Ziel nicht zu erreichen. Ich habe mich niemandem so weit geöffnet, wie du das vorhin schon beschrieben hast, dass ich mich so hab fallen lassen. Ich habe lieber die Show performt.
Genau. Ja, es geht sehr viel um Vertrauen und Intimität.
Absolut.
Und Transparenz und mich hat dieses Thema dieser Schablone auch gerade eben inspiriert, weil ich habe ich hatte das erste Mal mit 21 Sex und ich habe mit 12 Jahren so richtig krass angefangen Pornos zu schauen und du hast gerade von Programmierung gesprochen.
Ja.
Das heißt, ich habe mir eigentlich 9 Jahre lang eine Art von Sexualität angewöhnt, die nicht der weltlichen Sexualität entspricht. Und du kannst dir vorstellen, wie das war, das erste Mal mit 21 Jahren Sex zu haben, nämlich, da ging gar nichts. Weil plötzlich war es nicht mehr ein Monolog, also ich und meine Hand machen zusammen Party, sondern da war plötzlich eine Frau, die riecht, die bewegt sich, die fühlt sich an, das Kondom riecht und ich denke so, what the fuck, das passt 0,1% in meine fucking Schablone. Und um das wieder zu verlernen und umzudrehen, hat mich mindestens 5 bis 6 Jahre meines Lebens gekostet.
Wow.
Und das war wirklich krass. Und ich frage mich heute noch, wenn ich so drüber nachdenke, wie muss man Jugendlichen helfen, damit sie eine gesunde Relation zu ihrer eigenen Sexualität erlangen und zu ihrem Körpergefühl und ihre eigene Referenz für ihren ganz persönlichen Orgasmus bekommen. Weil bis irgendjemand im Schulsystem sich traut, den Arsch aus dem Fenster zu strecken und zu sagen, okay, Jungs, es gibt mehr als Kondom über Reagenzgläschen, sondern ich zeige euch mal, wie es wirklich geht, wie auch immer das sein soll, sind die schon so extrem von Calvin Klein Unterwäsche-Werbung, von sozialen Medien, von Instagram, nice und wir sind das schönste Couple und so funktioniert das, so verblendet, dass es, ich glaube, immer schwieriger wird, rauszufinden, wer ich selber sexuell bin. Und das
Absolut.
Ist eins der größten und schlimmsten Themen überhaupt. Das ist der Grund, warum wir alle an diesen Schönheitsidealen von sozialen Medien am Haken hängen. Weil wir selber nicht genau wissen, wer wir sind, weil bevor wir es rausfinden konnten, wir schon 10.000 Schablonen bekommen haben für Sex, für Orgasmus, für wie es sein soll. Es gibt, und ich bin jetzt auf einem Rant, sorry. Ich habe Studien gepaukt. Und es gibt Studien, eine war extrem interessant, die besagt, dass Jungs und Mädchen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren, wenn sie das erste Mal Sex haben, mehr Angst davor haben, wie sie dabei aussehen, als ob der Sex funktioniert.
Selbstverständlich.
Die haben mehr Angst davor, dass es aus einer dritten Perspektive, die sie gar nicht sehen, blöd aussieht, statt ob sie einen Ständer kriegen, ob sie feucht werden, ob sie einen Orgasmus kriegen. Das ist so surreal, dass dieser Versuch, einem Bild zu entsprechen, was völlig weg von meinem Körpergefühl ist. Und das finde ich wirklich schlimm. Und wenn wir eine Sache mit dem Podcast machen, ist irgendwann eine Art Programm oder eine Art Hintergrundwissen, diesen Jungs und Mädels wirklich zu einem gesunden Körperbild zu verhelfen.
Absolut.
Das ist wirklich
Absolut, ich sehe das auch als eine unserer großen Missionen hier vollkommen. Und wo ich kurz widersprechen muss, ist, ich glaube, es wird aktuell nicht schlimmer. Okay. Also ich glaube, dass wir uns in einem Zeitalter, also jetzt gerade in einer Zeit befinden, und das mag nur mein Eindruck sein aus meiner kleinen Bubble, wo wir dem entgegenarbeiten. Ich glaube, es gibt immer mehr Hashtag Transparency, Hashtag Authentizität, Hashtag steh zu dir selbst, Hashtag No Filter. Es gibt Sexcoaches, es gibt Tantra-Kurse, und man darf immer mehr über Sex reden. Das ist eine Bewegung, die gerade stattfindet, die entgegen dieser Entwicklung stattfindet, aber da die Mauern runterzureißen, das ist ein Prozess. Und das erreicht nicht jeden.
Liebe alle, ich will auch nicht das Bild hinterlassen, dass ich jetzt so früher war alles besser wie der Typ bin. Ich sage nur, es gibt sehr viel größeres Angebot an, wie ich mich selber befreien oder hinterfragen kann. Und es gibt durch eine gewisse Diskussionskultur und dass jede Meinung zählt, auch sehr viel Verunsicherung, weil wenn zum Beispiel, ich sehe es aus der Männerperspektive, wenn wir komplett die ganze Zeit mit Me Too und Female Power und The Future is Female konfrontiert sind, das schürt auch unsere Unsicherheit, ja, was denn überhaupt die Rollenbilder von Mann und Frau und so weiter sind. Und ich glaube, das Angebot, sich zu befreien, und das Gegengewicht der Verunsicherung, die wiegen sich gegenseitig ziemlich stark auf. Also,
das mag wohl sein.
Weil die Unsicherheit wächst, gibt es mehr Angebot, die Unsicherheit wieder zu lösen.
Ja, das kann sein. Also das ist dieses, man muss erstmal ein gewisses Extrem erreicht haben, damit sich was tut, wie in so vielen Problemlösungen. Und da bin ich schon ziemlich stark bei dir. Ich muss sagen, was diese Geschlechtertrennung angeht, also ich habe schon mehrfach den Titel bekommen, die Frau mit dem größten imaginären Schwanz. Und ich glaube, jeder meiner letzten Partner, und damit rede ich von den letzten 7 oder 8 Jahren, hatte eine sehr starke feminine Seite in sich, wenn man das denn so labeln darf, weil anders funktioniert das überhaupt gar nicht, mit mir in einer Beziehung zu sein, weil für mich ist einfach, ich bin nicht klar eine Frau, sondern ich bin ein Mensch. Und das ist hier, Veit Lindau hat dieses schöne Buch geschrieben, Kriegerin und Samurai oder so? Königin und Samurai? Königin und Samurai. Dass jeder in sich einen Animus und eine Anima trägt. Und wenn beide sich frei ausleben dürfen, ohne dass der eine den anderen unterdrückt, ohne dass der eine den anderen, also sich halt die ganze Zeit in seinem Animus präsentieren muss oder die ganze Zeit in seine Anima gehen soll, dann hat man ein richtig, richtig befreites Miteinander. Und das habe ich, glaube ich, mit Nils aktuell total. Und daraus ergibt sich total viel. Daraus ergibt sich kein Leistungsdruck im Sex. Ja. Daraus ergibt sich, ich muss nicht immer top aussehen. Daraus ergibt sich, er muss nicht immer stark sein, er darf mal emotional sein. Und das klingt so total klischeebehaftet, weil seit 15 Jahren erzählen die Leute, Männer dürfen auch mal weinen. Aber ich meine das halt nicht auf das Bild des Weinens bezogen, sondern in jedem Fall einfach. Ja. Jeder darf einfach der sein, der er ist. Und unsere Geschlechter legen uns nicht so viele Grenzen auf, glaube ich, in die wir uns manchmal wieder selber pressen. Da wären wir wieder dabei, dass wir uns eine Box geben, um uns einzuschränken, damit wir uns sicher fühlen. Dabei brauchen wir das gar nicht.
Cool. Ich bin starkes Vote, dass das nächste Thema unserer nächsten Folge wird.
Ich Männlichkeit finde, und Weiblichkeit. Männer,
das ist ein Thema, da könnten wir 10 Podcast-Folgen draus machen. Aber
ja, ich glaube auch.
Let's stick to the orgasm. Du hast gerade von Extremen erzählt und ich habe Bock, über unser nächstes Experiment zu reden.
Oh ja, ich auch.
Lovely men's and women. Wir haben viele E-Mails erhalten. Wir hatten in den ersten Folgen schon, wie viele Views? 500 Leute, die was gesehen haben. Auf jeden Fall hat uns eine ganze Welle an E-Mails schon erreicht und auch an Sexperimenten. Und ich weiß nicht, Jackson, wir haben ein paar aussortiert, die uns ein bisschen zu detailliert waren.
Ja, tatsächlich. Manchmal hast du sowas wie 25 Zeilen gelesen und am Ende wusstest du auch nicht so genau, was das war. Ja. Dazu kommt natürlich, dass da sind die ganzen Kauf-mich-Perfs, die mich auf den Escort-Plattformen so gerne buchen und die sind dann so, oh, Jackson, ich habe ein Sexperiment für dich. Du könntest mich mal in meinem Büro besuchen und dann könnten wir am Arbeitsplatz Sex haben.
Oder,
und ich bin so,
oder extrem ausführliche Beschreibung. Also, folgende Idee. Ihr zieht euch am linken großen Zeh eine Socke an, jetzt steckt euch gleichzeitig eine Zebra-Rolle in den Arsch und dann und es ist so, ey, nicht so, Mann, nicht so.
Ja.
Aber wir haben ein Experiment ausfindig gemacht, das hat uns so überzeugt, weil wir dachten, wir haben schon alles erlebt und dann kommt ein ganz einfaches Experiment über die E-Mails und wir dachten so, oh fuck, what the fuck.
Und? Das war absolut wunderbar. Wir danken sehr an die Person, die mit Namen nicht genannt werden Person. Möchte. Dementsprechend müssen wir das berücksichtigen, aber ey, heftiges Danke dafür, weil das Experiment ist der Shit. Und wir haben sofort, ich habe es dem Jones erzählt und dann haben wir sofort danach beschlossen, wir müssen nicht weitersuchen für diese Folge. Das ist das Experiment, was wir machen wollen. Wir hatten beide Angst. Wir waren beide nervös und wir waren beide excited, es auszuprobieren. Du darfst es ankündigen.
Folgendes Announcement. Die E-Mail war eigentlich ganz einfach. Masturbiert in vollkommener Nacktheit vor einer fremden Person, die angezogen euch beobachtet dabei.
Das ist eine Lüge, das hast du reininterpretiert, weil ich zum Beispiel hab's anders gelesen. Also masturbiert in völliger Nacktheit vor einer fremden Person.
Ja, ich wollte jemanden haben, der so im Trenchcoat so durch den Türspalt blinzt. Also ich finde einfach die Vorstellung geiler, dass jemand Fremdes mir beim Masturbieren zuschaut und der mir keinen Grund gibt, mich an ihm zu erregen. Sagen wir es mal so. Also jetzt keine Frau, die da sitzt und mir eine Arschbacke zeigt, damit ich einen hochkriege, sondern, das meine ich vielleicht mit vollkommener Angezogenheit, die neutral mich beobachtet.
Aber das ist das Schöne, wir interpretieren die Sexperimente immer ein bisschen anders, sodass wir immer unterschiedliche Perspektiven am Ende zu erzählen haben. Ja.
Was meinst du? Erzähl
uns. Was fällt dir als erstes ein?
Was mir als erstes einfällt, ich habe es gelesen und ich bin immer noch nervös beim Gedanken daran. Weil, da kommt Nummer eins, Performance Anxiety. Fuck, was ist, wenn ich keinen hochkriege und hier meinen Salat schüttel und aber eigentlich nur eine Schnecke in der Hand habe. Nummer zwei, ich als Mann diese Person finden, ist extrem schwer, weil welche Frau hört sich das an und denkt so, ach so, da will einer von mir wichsen, ja, gar kein Problem, da komme ich doch vorbei.
Halte ich für einen limitierten Glaubenssatz, aber ist für dich bestimmt schwieriger als für mich.
Ja.
Im Endeffekt, wahrscheinlich ist es so, ich lasse mich dafür bezahlen, du musst dafür bezahlen.
Ja, okay, aber ich würde, was ich nicht tun will, ich will auf keinen Fall in Puff gehen und irgendjemand 50 Euro geben, damit sie mir zuguckt, weil die ist Profi. Also im Sinne von, die sieht genug Schwänze. Sondern mir würde es wirklich darum gehen, finde ich eine Privatperson über Tinder und Co., die mich nicht kennt, die sagt, okay, klingt crazy, ich vertraue dir mal, ich gucke dir zu.
Ja, ich glaube, das ist alles eine Sache des richtigen Profils. Guck dir mal, musst du dir mal das dazugehörige Männlichkeitsstärken von Samuel Video angucken. Aha. Dann weißt du, wie das läuft, da findest du die richtige Person.
Wie heißt das Video? Wie ich oberkörperfreie Bilder mache? Oder?
Nee, ich glaube, da kannst du einfach eingeben. Ich glaube, wenn du bei YouTube eingibst, das richtige Tinder-Profil, dann kommt das sowieso schon irgendwann in den ersten Hits.
Gott sei Dank, endlich weiß
hab ich, wie es geht. Habe ich in meinen polygamen Beziehungen immer meinen Ex-Partnern empfohlen, wenn die auf Tinder keinen Erfolg hatten. Guckt euch mal das Video vom Samuel an.
Und meinst du, das hilft, ja?
Ja, glaube ich wohl. Ist schon gut.
Wird sofort gegoogelt. Okay, was denkst du? Was ist deine Prognose? Wie wird das?
Ich glaube, mich excited das ohne Ende. Ich hab nicht so viel Angst und bin auch gar nicht so nervös. Ich bin einfach nur richtig aufgeregt. Ich habe richtig Bock, das zu machen. Das ist was ich noch nie gemacht habe. Es ist tatsächlich sogar so, dass ich es mir noch nie vor einem Partner selber gemacht habe. Wirklich
nicht.
Von Finish bis Ende.
Ich
es ist so
nicht.
Zum Teasen vielleicht.
Aha.
So, oh ja, look at this. Aber nicht so im Sinne von, und dann gehe ich in meinen intimsten Moment, wo ich, wie du schon sagst, den ganzen Körper so halb anspanne.
Dein Gesicht entgleist furchtbar.
Mein Gesicht entgleist. Ich drücke so meine rechte Gesichtshälfte auf meine Schulter und sehe so aus, als hätte ich irgendwelche Spasmen. Mein Doppelkinn guckt raus, mein Mund hängt so halb offen.
Oh,
halb sauber, Augen halb offen, komplett grauenvoll. Und dann geht's los. Also noch nie gemacht. Wird jetzt gemacht und ich find's geil. Es ist out of my comfort zone. I love it.
Ich hab's auch mit einem Partner noch nie gemacht und meine Idee dazu ist, mit einem Partner, Was ich spannend daran finde, ist, dass ich, wenn ich stelle mir vor, du machst es mit deinem Partner und dein Partner macht es dann vor dir im gleichen Abend zum Beispiel. Ich glaube, dass das extrem viel intime Kraft hat, weil du einerseits deinem Partner damit beweist, dass du es auch ohne ihn kannst, aber dich dazu entscheidest, es mit ihm zu tun. Nur mal so als Gedanke. So, was passiert eigentlich, wenn ich meinem Partner meine Unabhängigkeit beweise, sexuell, und ihm gleichzeitig damit kommuniziere, aber ich wähle es mit dir? Ist ein schönes Bild als Partnerschaftssupport. Ja. Sexuell. Und ich denke auch, dass ein Partner, also dass ich bei meiner Partnerin sehr viel über ihre Selbstbefriedigung auch für unser Sexualleben verstehen oder kennenlernen würde. Geschwindigkeit,
das glaub ich total.
Rhythmus, Plateaus, finde ich mega spannend. Habe ich sofort Bock drauf, Berührung. Mit einer Partnerin das zu machen auch.
Voll. Ich habe von den 15.000 Orgasmen, die ich in meinem Leben Pi mal Daumen hatte, waren ungefähr 8.000 vielleicht 5.000 beim Pornoschauen. Und davon waren ungefähr 3.000 bei Männern dabei zusehen, wie sie es sich selber machen. Es gibt nichts, was mich mehr kickt. Es ist das Authentischste auf der Welt, wenn sich ein Mann filmt, niemand ist dabei und er macht es sich selbst. Es ist pure Lust, es ist no stage at all. Wow. I love it.
Primal.
Und was ich dabei lerne, ist, jeder Schwanz funktioniert anders. Aha. Jeder mag es anders. Man hat immer diese typische Wichsbewegung, ne? So Daumen an Zeigefinger und Mittelfinger, dann bilden wir so den Brunnen von Schnick, Schnack, Schnuck und dann geht's hoch und runter. Ja. Und ich sage dir, die Realität sieht anders aus. Und jeder, der jetzt hört und sagt, ja, stimmt schon, es ist wirklich so. Die Leute machen es zum Teil andersrum mit der Hand, manche fassen sich mit zwei Fingern an den Bändchen von der Eiche. Ja, alles Mögliche, auch das. Und allein schon die Penisstimulation, es ist komplett unterschiedlich bei jedem. Oh. Der Rhythmus ist anders, die Geschwindigkeit ist anders und so weiter. Aber was bei allen ähnlich ist, ist, wenn sie auf den Orgasmus zugehen und das Ganze immer arrhythmisch wird. Ja. Vorher sind die immer so in so einem Flow und kurz vorher wird es arrhythmisch, die verlieren die Kontrolle über ihre Hand und so. Und dadurch habe ich übrigens erkannt, und das hat mir im Sexualleben total weitergeholfen, wann Männer kommen, egal wen ich vor mir habe, ob ich den kenne oder nicht. Ich kann das immer im Vorhinein einschätzen, ob das ein leiser ist, ob das ein Brüller ist, ob das einer ist, der die Füße nach oben zieht oder ob das einer ist, wo sich die Härchen aufstellt oder nicht. Wow. An der Art und Weise, wie der Körper plötzlich arrhythmisch wird, das ist, als wenn die Energie arrhythmisch wird. Selbst wenn sich nichts bewegt, habe ich das Gefühl, dass die Atmosphäre gerade arrhythmisch wird und weiß immer im Vorhinein.
Cool.
Und da habe ich so viel gelernt darüber. Das heißt, wenn du das mit deinem Partner machst und dein Partner geht voll in sich und macht es sich komplett für sich, dann kannst du, glaube ich, voll viel abgucken.
Geil.
Und fühlen, was er mag, was er noch mehr mag vielleicht oder was er auch mag, was du bisher so noch nicht gemacht hast, weil man einfach andere Sachen macht.
Hey Jackson, hast du eigentlich auch Performance Anxiety, dass du es nicht schaffst vor dem Fremden? Dass du nicht zum Orgasmus kommst, dass du nicht zum Gipfel kommst?
Also die Angst habe ich tatsächlich mittlerweile. Nee, ich habe die abgelegt. Ja. Ich hatte die auf jeden Fall lange bei mir. Aber ich bin voll cool damit, wenn ich nicht zum Orgasmus kommen sollte. Ich muss ehrlich sogar sagen, dass ich das ziemlich für legit halte. Also es ist so eine 50-50 gerade für mich, ob das funktioniert oder nicht.
Okay.
Ich werde mir Mühe geben. Und ich werde aber auch gleichzeitig nur das tun, was sich für mich gut anfühlt. Das heißt, wenn ich merke, nee, hier ist jetzt einfach auch mal Ende, dann ist dann auch mal Ende. Und alles da bin ich dann vollkommen in Ordnung mit.
Cool.
Wie ist das für dich?
Ich hab richtig... Die Performance Anxiety liegt darin, von Schnecke zu Baumstamm zu kommen. Sobald ich einen Ständer habe, weiß ich, die Nummer ist safe und ich krieg das von der Palme geschüttelt. Bis dahin habe ich echt Angst, dass ich vor der Alten stehe und einen auf Propellermann mache und es nicht hinkriege, dass da...
Helikopter-Dick.
Kennst du, es gibt ein Porno, da ist irgendwie Propellermann und so. Die Jungs da draußen, ihr wisst, was Propellermann heißt. Guckt nicht so. Ihr wisst, was Propellermann heißt. Also von daher, es bleibt spannend. Aber wir werden es in der nächsten Folge dann wahrscheinlich erzählen, wie es war.
Ja, cool. I love it. Ich habe schon richtig Bock. Okay.
Ich bin bereit. Ich bin auch noch zu was anderem bereit, Jackson.
Boah, zu was bist du sonst noch bereit?
Ich will was von dir wissen, und zwar... Deine Top 3.
Top 3.
Top 3.
Das ist unser neuer Einspieler, habt ihr gemerkt, haben wir hochprofessionell produziert.
Ja, das war wie beim Turbo-Twister-Finale auf der Kirmes, weißt du, wenn dann so diese...
Oh, geil, diese und eine Runde rückwärts.
Ja, Finale, kennt ihr noch, Leute? Und keine Antwort.
Ja, ja.
Wir haben,
Okay. Möchtest du die Rubrik vorstellen?
Nein, du.
Okay, ich stelle die Rubrik vor. Wir haben eine Rubrik, die nennt sich Top 3. Die ist ziemlich selbsterklärend. Denn wir überlegen uns Fragen füreinander. Nee, gar nicht, ist eine Lüge.
Das war das andere.
Das war Zimt auf dem Tisch, war. Naja, wir sind noch neu, bitte entschuldigt. Also wir überlegen uns im Vorhinein eine Frage. Und zwar, was waren deine Top 3? Und dann kann alles Mögliche kommen. Und dann überlegen wir uns dazu 3 Antworten und dann teilen wir die mit euch. Und heute haben wir angefangen mit etwas, was erstmal sehr Standard klingt, aber da wir versaute, verhurte Kanickel sind, ist es gar nicht so Standard.
Okay.
Und zwar heute. Trommelwirbel bitte.
Finale.
Unsere Top 3 Orte, an denen wir Sex hatten.
Okay. Wer fängt an?
Ja. Ich kann anfangen, wenn du magst.
Raus.
Cool, also Top 3 ist relativ Standard, glaube ich. Ich glaube, der ein oder andere hat es schon gemacht. Sex in der Sauna. I love it. Erstens, es spricht vollkommen mein Primal-Hirn an, wovon ich gerade gesprochen habe. Schwitzend, nackt, raw. Einfach geil. Und dann habe ich dann noch so eine explizite Story, die ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und zwar bin ich bin ein heftiger Exhibitionist. Ein sadistischer Exhibitionist bin ich. Ich liebe es, Leute einfach zu überfordern mit meiner sexuellen Existenz. Und ich bin gleichzeitig aber auch ein Voyeurist, wie ihr schon gehört habt, aufgrund der Pornogeschichte. Und ich war in der Sauna. Mit Nils, witzigerweise. Die Leute denken, ich habe übrigens nur mit Nils Sex. Ich hatte sowas wie 1 Million Sexpartner und ich rede immer nur von Nils.
Ja.
Aber es kommen später noch andere dazu. Also ich war mit Nils in der Sauna. Es war eine Rondell-Sauna im, wie heißt es, in Erkenschwick. Maritimo, genau. Es ist eine sehr schöne Saunalandschaft. In einer Rondell-Sauna mit Fenster drumherum und wir waren in der Sauna alleine. Also haben wir natürlich den Moment genutzt und ich habe Nils einen gelutscht und es mir dabei selbst gemacht. Und dann kam jemand rein, ein etwas älterer Typ, irgendwo über 60, I think, und hat sich relativ in unsere Nähe gesetzt, sowas wie 1 Meter weiter weg, mit dem Kopf in die andere Richtung. Und wir haben einfach weitergemacht. Und das hat mich gekickt wie sonst was, dass da dieser Typ war, der vielleicht mitbekommt, dass da was läuft, vielleicht es einfach auch genießt und es nicht will, dass es aufhört und es deswegen nicht zeigt, dass es mitbekommt. Vielleicht hat er es auch gar nicht mitbekommen, aber das fand ich geil.
Vielleicht saß er mit einem Halbsteifen auf dem Brettel und hat so ein bisschen gelinst.
Oh. Vielleicht. In dem Fall, you're welcome.
Alright.
Gerne geschehen.
Geil. Okay. Meine Top 3.
Ja.
Top 3, Nummer 1. Ich hatte, wenn ihr schon mal in einer Therme wart oder in so einem, wie nennt man das, Thermalbad, dann gibt es manchmal im Außenbecken so ein rundes Becken, wo eine künstliche Strömung die Leute im Kreis fahren lässt. Und ich habe damals, das ist ein paar Jahre her, mit meiner Freundin, während wir uns durch das Becken haben treiben lassen, an den Leuten vorbei, gevögelt.
Das war Nummer eins.
Das war richtig geil. Ist auch eine Erinnerung, die hat mich nie wirklich verlassen. Das ist über die Jahre immer wieder so, boah, fuck, das war geil.
Wie habt ihr das so unauffällig gemacht?
Ich glaube, das war extrem auffällig.
Nice.
Ich glaube, ich habe, weißt du, wie so ein grinsender Stern auf der linken Spur auf der Autobahn. So, yeah. Und ich dachte, keiner merkt's und jeder merkt's. Ihr Frauen habt da wesentlich feinere Antennen für diese männlichen Dummheiten. So klein, spastisch grinsende, ich hab's geschafft. Ich glaube, es hat jeder gewusst und es wurde still und schweigend akzeptiert.
Okay. Ja, klingt gut.
Nummer 2, woran ich mich auch gerne erinnere, ich habe mal mit einer Freundin auf einer Jägerhütte im Wald gebumst.
Oh,
das war ziemlich
wie romantisch.
Krass. Das hat auch. Nee, das ist Primal. Ey, das ist Primal.
Ach so.
So ein nasser, dreckiger Wald und eine Jägerhütte hat auch echt was. Hat sehr viel männliche Energie. Das ist so, normalerweise ist das so ein Typ mit Bart und Hut und er hat ein Gewehr und knallt Rehe ab. Und
war das so ein Hochsitz? Das
ist ein Hochsitz.
Der offen
Hochsitz.
Ach so,
auf einem Hochsitz.
Geil.
Weißt du, was ich meine?
Ja, geil.
Auf einem Hochsitz. Und ich, ich bin da sofort wieder da. Wir haben von hinten Sex gemacht und sie hat so aus dem Fenster geguckt. Und ich hab mich gefühlt wie ein Jäger, der gerade ein Reh erschießt. Ja, das war ja ziemlich gut. Und Nummer 3, ich habe mir in der Schule...
Ach, jetzt gehen wir so einfach direkt, jetzt machst du direkt Platz 1, oder
soll
was?
Soll ich abkürzen? Soll ich verlängern? Soll ich dir noch was dazu erzählen?
Nee, ich find's gut, aber lass mich meinen Top 2 machen, damit wir dann das Finale machen können,
dachte,
die Top 1
schon,
bei uns
dachte,
jeweils.
Du hast schon 2 abgefeuert. Okay, das war mein 2, jetzt kommt dein Nummer 2.
meine Nummer 2 war in Haltern im Silbersee. Und zwar ist das ein See und da finden sich gerade im Sommer abends ganz, ganz viele Leute am Strand und machen da Lagerfeuer und Party und ganz viele Jugendliche und junge Erwachsene. Und ich war 16 und hatte dort Sex mit meinem Praktikumschef, der 26 war. Und es war unser erstes Date. Also ich glaube, es war das Einzige. Aber ich hatte mir am ersten Tag meines Praktikums in den Kopf gesetzt, dass ich diesen Mann verführen möchte. Und ich habe es geschafft. Damals war es für mich die größte Errungenschaft. Er war wahrscheinlich so, oh mein Gott, wie geil, ich krieg das hier alles for free. Aber und dann hatten wir Sex im Silbersee. Und jetzt ist es natürlich so, dass du im Silbersee nicht unbedingt so easy ein Kondom drüber ziehen kannst. Das heißt, wir hatten ungeschützten Verkehr und das war das erste Mal, dass ich ungeschützten Verkehr außerhalb einer Beziehung hatte. Und am nächsten Tag habe ich totale Angst bekommen, ob man das jetzt so machen kann. Und dann komme ich nach Hause, um dann festzustellen, genau an dem Tag habe ich auch vergessen, die Pille zu nehmen. Das ist mir sowas wie, ja, ist mir ganz oft passiert im Leben. Und am nächsten Tag musste ich dann, ohne dass meine Eltern das wussten, weil die durften natürlich von meinen versauten Geschichten nichts mitbekommen, heimlich zum Krankenhaus fahren und mir die Pille danach holen und hatte dann auch irgendwie kein Geld und musste dann noch quer durch die Weltgeschichte reisen, um das Geld dafür aufzutreiben. Es ist eine unglaubliche Geschichte gewesen. Also Haltern am Silbersee, Platz 2.
Wow.
Im Silbersee.
Okay.
Ja.
Krass. Jetzt komm mal. Ich bin ein bisschen gebasht. So, okay, im See, ohne. Okay. Alles klar. Okay, meine Nummer 3. Ich hasse es, den Standard zu ziehen, aber meine Nummer 3 ist Sex on the Beach. Ich hatte in Griechenland in einem Workshop, bei dem ich war, mit einer Teilnehmerin nachts Sex hinter einem Stein am Strand. Und wie die fucking Standard-Story so geht, kam natürlich Sand ins Getriebe und es hat nicht funktioniert. Und das war das erste Mal, dass ich Sex on the Beach hatte und ich war völlig enttäuscht, wie geil es klingt und wie scheiße es sein kann, es zu kriegen und das Erlebnis diesem Bild überhaupt nicht entspricht. Leute, also wenn es irgendjemand da draußen gibt, der sagt, ich hatte wirklich, wirklich geilen Sex an einem feinen Sandstrand, dann hätte ich gerne eine Anleitung, wie das geht. Bitte. Per E-Mail an.
Ich würde sagen, du bist auch da wieder auf mehreren Ebenen geerdet worden.
Ja. Absolut.
Ja. Wie oft da irgendwas in der Harnröhre landet, auch im See, da muss wahrscheinlich, also das ist
irgendwie.
Wir haben aber auch dreckigen Sex. Gut. Nice. Grats dafür. Das Bild im Kopf kaputt gegangen.
Ja.
Platz 1 bei mir ist, haltet euch fest, Leute, weil Platz 1 bei mir ist der Shit. Platz 1 bei mir war im Bundestag. Im Deutschen Bundestag.
Okay, more details, please.
ich war mit meiner ehemaligen Arbeitskollegin, ihrem Freund und meinem damaligen Ex-Freund Milo in Berlin und wir sind in den Bundestag gegangen, hatten da so eine Führung gebucht und wir mussten warten, bis die Führung davor rauskam aus diesem, also aus dem Saal. Und dann sind wir bis dahin, es war im Sommer, es war super heiß. Das heißt, alle sind zum nächsten Wasserspender gegangen und haben sich dort was zu trinken geholt oder sind zur Toilette gegangen. Und wir waren ungefähr 50 Leute oder 60, glaube ich, in dieser Führung. Und an der Toilette hat jeder angestanden und an dem Wasserspender hat jeder angestanden. Und Milo und ich waren relativ schnell bei den WCs und waren dann schon pinkeln und so weiter und so fort und waren dann fertig und haben gedacht, okay, was machen wir jetzt mit der restlichen Zeit? Und ich war natürlich wie immer vorlaut und wollte, und man hat uns gesagt, wir dürfen auf keinen Fall weitergehen als bis zum Wasserspender, weil dahinter ist, darf man nicht hingehen, ist Forbidden Area. Also bin ich selbstverständlich dorthin gegangen und dann sind wir in so Konferenzräume gegangen, die einfach offen waren mit so, das war total krass, da war das so eine Technikanlage, wo man Licht anmachen konnte und das Mikro anmachen konnte und dann habe ich ganz schnell gesagt, okay, Hose runter, jetzt sofort. Und dann habe ich ganz schnell irgendwie seinen Penis in meinen Mund genommen. Und damit wir einfach ab da für immer sagen können, wir hatten Sex im Bundestag und das Ganze ging sowas wie 3 Minuten maximal. Und danach sind wir zurückgekommen. Und die anderen haben gefragt, wo wart ihr? Und wir so, ach, wir haben uns da vorne die Konferenzräume angeguckt.
Ach, ich war was trinken.
Und seitdem kann ich behaupten, ich hatte Sex im Bundestag. Ich meine, wie geil ist das? Das fucking klingt, Achievement unlocked.
Du bist der einzige Deutsche, der offiziell im Bundestag Sex hatte wahrscheinlich.
Ja. Glaubst du, Angela Merkel hatte Sex im Bundestag?
Ich glaube, du bist der einzige, ihr wart die einzigen Menschen, die jemals im Bundestag Sex hatten.
Boah, das wäre auf jeden Fall eine geile Vorstellung.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen.
Ich glaube, Christian Lindner hatte Sex im Bundestag.
Mit sich selbst oder mit einer Kollegin?
Mit einem Kollegen.
Ah. Okay.
Das ist mein Call.
Wir laden ihn als Interviewpartner einfach ein und dann nageln wir ihn fest an der Story.
Und wie wir ihn festnageln? Ich würde Christian Lindner festnageln.
Hey Christian. Guck mir in die Augen. Sag ehrlich, wie oft hast du im Bundestag schon abgewichst?
Ja, Christian, wenn du das hier hörst, und ich gehe stark davon aus, Christian, dass du diesen Podcast hörst, dann fühl dich herzlich dazu eingeladen, jederzeit in die nächste Podcast-Folge zu kommen. Ja. Wir würden uns gerne darüber unterhalten, wie deine sexuellen
Christian,
Vorlieben und
Verhalten
sind.
Wir haben dich an den Eiern. Oh, wow. Ich glaube, also das fühlt sich an wie Anspannung. Diese Folge war ein einziger großer Orgasmus für mich. Und ich glaube, wir haben ein riesiges Arbeitsgebiet gecovert und Gesprächsstoff für die nächsten 10 Jahre dadurch bei den ganzen Zuhörern hinterlassen.
Absolut.
Falls ihr Fragen oder Ideen oder irgendwas anderes habt, unsere E-Mail-Adresse lautet immer noch Jackson.
sexperimente2019@gmail.com. Also Fragen, eure Erfahrungen, was ihr dazu denkt, was wir da erzählen, ob ihr denkt, was für durchgeknallt das hat. Übrigens, einer hat mir geschrieben, ihr seid die vitalsten Typen auf Spotify. Er ist dem Aufruf gefolgt. Ja. Wir haben 200 Streams in den ersten 24 Stunden erhalten und ich habe sowas wie 30, 35, 40 geile positive Feedbacks bekommen. Und einer hat gesagt, ihr seid die widerlichsten Typen auf Spotify. Danke dafür. Oh. Das ehrt uns sehr. Und ansonsten jegliches Feedback, Sexperimentvorschläge und alles Mögliche, alles an sexperimente2019@gmail.com.
Ich hätte gerne, weil du es erwähnt hast, weil jeder seinen Schwanz anders rubbelt, vielleicht gibt es eine Handstellung, die ich noch nicht kenne und die dem Glück meines Lebens im Weg steht. Wenn ihr einen Vorschlag habt, wie man sich so richtig fett einen runterholt, ob Kürbiskernöl oder Sojabutter, schick durch. Ich bin neugierig und the best of. Wir machen nächstes Mal eine Rubrik, die heißt, wie man die 10 besten Arten, wie man sich so richtig einen von der Palme wedelt. Und euer Vorschlag könnte dabei sein.
Ja, auf jeden Fall. Also schickt uns alles rüber. Und Jones, mach dir keine Sorgen für den Fall, dass die Leute uns nicht genug einschicken. Dann zeige ich dir, wie das geht. Aber wir können gerne auch noch... Ich bin mir ziemlich sicher, in meiner Welt haben wir irgendwann eine Folge zum Thema Handjob. Weil in meiner Welt ist das... Also kannst du easy eine Folge dazu machen.
Ja, mega.
Das ist voll meine Leidenschaft. Zum Thema Blowjob brauchen wir ungefähr 25 Folgen. Da müssen wir demnächst auch anfangen. Aber Handjob, da erörtern wir das auch nochmal zusammen. Aber ey, schickt uns da alle Impressionen, die ihr habt.
Okay. Dann würde ich sagen, hands up, not hands down. Und?
Geile Folge.
Geile Folge. Bis dann.
Ich bin zufrieden.
Tschüss, Schatzi.
Oh, tschüss.